sowjetische Invasion der Mandschurei. Die Sowjetunion und die Mongolische Volksrepublik standen im August 1945 den Streitkräften Japans, Mandschukuos und Mengjiangs gegenüber. Oberbefehlshaber der sowjetischen Seite war Alexander Wassilewski. Die japanische Kwantung-Armee wurde von Yamada Otozo geführt. Die Rote Armee brachte etwa 1.577.225 Soldaten an die Front. Hinzu kamen 26.137 Geschütze, 1.852 zusätzliche Artilleriestücke, 3.704 Panzer und 5.368 Flugzeuge. Der japanischen Seite standen rund 1.040.000 Soldaten zur Verfügung. Sie besaß 6.700 Geschütze, 1.000 Panzer, 1.800 Flugzeuge und 1.215 Kraftfahrzeuge. Die sowjetische Invasion der Mandschurei und der inneren Mongolei begann im August 1945. Zusammen mit den ersten Atombombenabwürfen beschleunigte dieser Vorstoß das Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit den 80er Jahren wird der Feldzug auch Operation Auguststurm genannt, ein Begriff des Militärhistorikers David Glantz aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Angriff knüpfte an den japanisch-sowjetischen Grenzkonflikt von 1939 an. Innerhalb weniger Wochen eroberte die Rote Armee die Mandschurei, Mengjiang, Korea, die Präfektur Karafuto auf Südsakhalin und die Kurilen. Damit erlitt die kaiserlich-japanische Armee im Pazifikkrieg ihre endgültige Niederlage. Vorgeschichte. Die Konferenz von Jalta tagte im Februar 1945. Während dieser Gespräche gab der sowjetische Staatsführer Josef Stalin dem Druck der westlichen Alliierten nach. Er stimmte zu, das Neutralitätsabkommen mit Japan aus 1941 zu brechen. Zugleich wurde festgelegt, dass die Sowjetunion 3 Monate nach dem Ende des Krieges in Europa in den Pazifikkrieg eintreten sollte. Ab März 1945 begann das Oberkommando der Roten Armee, Truppen aus Europa nach Fernost zu verlegen. Die Oberkommandos der Karelischen Front unter Marschall Kirill Meretskow und der Zweiten Ukrainischen Front unter Marschall Rodion Malinowski verstärkten das Hauptquartier der Fernostfront. Sie sollten dort als Zweite Fernostfront und Transbaikalfront die Operationen leiten. Nach dem Sieg über das Dritte Reich folgten die 5., die 39. und die 53. Armee sowie die 6. Garde-Panzerarmee. Viele dieser Verbände verfügten über Erfahrungen, die im schwierigen Gelände der Mandschurei nötig waren. Einige hatten bereits in den Sümpfen Kareliens gekämpft, andere in den Bergen der Karpaten. Zusätzlich verlegte die Führung zahlreiche Artillerie-, Pionier- und Panzerregimenter nach Osten. Von März bis August 1945 fuhren täglich etwa 20 bis 30 Züge auf der Transsibirischen Eisenbahn und brachten Soldaten sowie Ausrüstung an die Fernostfront. Auf Grundlage der Beschlüsse von Jalta nahmen die Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und Chinas am 30. Juni 1945 Verhandlungen auf. Sie endeten am 14. August mit der Unterzeichnung eines Unions- und Freundschaftsvertrages, der die künftigen Grenzfragen regelte. In der Nacht zum 8. August informierte der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow den japanischen Botschafter Sato Naotake darüber, dass sich die Sowjetregierung ab dem 9. August im Krieg mit Japan befinde. Der Feldzug. Am 9. August, 1 Minute nach Mitternacht transbaikalischer Zeit, griffen sowjetische Truppen gleichzeitig mit drei Fronten an der westlichen, östlichen und nordöstlichen Grenze von Mandschukuo an. Die sowjetische 9. und 12. Luftarmee bombardierten militärische Anlagen und Verkehrswege der japanischen Streitkräfte in Harbin, Changchun und Jilin. Im Morgengrauen überschritten Stoßgruppen der Transbaikal-Front die Ostgrenze der Mongolischen Volksrepublik und das große Hingan-Gebirge. Ihr Ziel waren Mukden und Changchun. Zur selben Zeit marschierten Armeen der ersten Fernostfront aus den Abschnitten Amur und Ussuri sowie aus der Küstenregion Primorje in Richtung Harbin und Jilin. Der gesamte Feldzug folgte dem klassischen Zangenangriff. So wurde ein Gebiet eingeschlossen, das ungefähr der Größe Westeuropas entsprach. Im Westen rückte die Rote Armee zusammen mit der mongolischen Revolutionären Volksarmee über die Berge und Wüsten der Mongolei vor. Die Verbände bewegten sich weit jenseits ihrer Nachschublinien. Dieses Vorgehen verwirrte die japanischen Truppen. Sie traf der Angriff unvorbereitet. Während der ersten 18 Stunden der Kämpfe fehlte der japanische Kommandant. Kurz darauf brach auch die Verbindung zu den übrigen Einheiten ab. Die japanische Führung hatte angenommen, eine Invasion werde erst im Oktober einsetzen und war daher nicht auf den sowjetischen Vorstoß eingestellt. Gleichzeitig sicherten sowjetische Luftversorgungseinheiten Flugplätze und Stadtzentren entlang des Vormarsches. Mit ihren Maschinen brachten sie Treibstoff zu Verbänden, die keinen Bodenkontakt mehr hatten. Im Norden agierte die zweite Fernostfront unter General Purkajew. Sie hatte den Auftrag, Harbin und Chikihar zu erreichen und einen geordneten Rückzug der vorgelagerten japanischen 4. Armee nach Süden zu verhindern. Oberbefehlshaber Wassilewski sah vor, dass die Transbaikal-Front den Hauptschlag an der Westgrenze Mandschukuos führen sollte. Die 6. Garde-Panzerarmee stieß dabei in Richtung Mukden vor, um in der südlichen Zentralmandschurei den Anschluss an die gleichzeitig von Osten vorrückende 1. Fernostfront herzustellen. Sobald die Verbände der 1. Fernostfront und der Transbaikal-Front Changchun eingenommen hatten, sollte die 2. Fernostfront die Halbinsel Liaodong angreifen und Port Arthur besetzen. Die Grenze zwischen dem Einsatzraum der Transbaikal-Front und dem Bereich der 2. Fernostfront lag am Zusammenfluss des Flusses Gasimur in den Argun. Offensive der Transbaikal-Front. Im Abschnitt der Transbaikal-Front gab es keine geschlossene Verteidigungslinie. Die sowjetischen Angriffskeile, die gegen die japanische 3. Regionalarmee vorgingen, lagen oft hunderte Kilometer voneinander entfernt. Die 6. Garde-Panzerarmee unter Generalmajor Saveljew, verstärkt durch das 5. Garde-mechanisierte Korps, brach bei Lubei-Tuzuan durch die feindlichen Linien und führte ihre Panzer überraschend über die Pässe des großen Hingan-Gebirges. Den Hauptstoß leitete Generaloberst Kravtschenko. Links sicherte die 39. Armee unter Generaloberst Ljutnikow, rechts die 17. Armee unter Generalleutnant Danilow. Die 17. Armee stieß aus dem Raum Jugozür auf Dabanschan vor. Die 39. Armee griff südöstlich von Zari Bulak an, umging Halun Argun und versuchte die japanischen Truppen bei Solun nach Südosten einzukreisen. Am linken Flügel der Front operierte die 36. Armee. Sie griff in zwei Richtungen an, rechts über den Fluss Argun auf Haila, links aus dem Raum Otpor auf Chalainur. Zwei japanische Befestigungsräume wurden umgangen. Erst vor Haila trafen die sowjetischen Einheiten auf starken Widerstand. Die Zugänge zur Stadt waren durch Minenfelder, Drahtverhaue, Panzergräben und Steilhänge geschützt. Die heftigsten Gefechte erlebte die 36. Armee unter Generalleutnant Lutschinski. In der ersten Phase versuchten zwei Stoßgruppen, die japanische Verteidigung zu umgehen. Eine Gruppe rückte direkt auf Haila vor, die andere überschritt südlich der Straße Halung-Arshan das Gebirge und griff die Befestigungszone Wukaku an. Das 5. Garde und das 113. Schützenkorps rückten von der Hochebene Tamsak-Bulak über kleine Dörfer am Selchin-Gol und am Urgen-Gol bis zur Linie Tihonera, Kaku-Supera, vor. An der Spitze stand die 61. Panzerdivision, die in zwei Tagen rund 45 Kilometer gewann. Gleichzeitig führte das 94. Schützenkorps auf dem rechten Flügel einen Nebenangriff über den nördlichen Kamm des Tamsak-Bulak und versuchte, Haila von Norden her zu erreichen. In der zweiten Phase griffen beide Stoßgruppen Solun und Haila an. Am Morgen des 11. August sicherten sie den Bahnhof, das Kraftwerk und die Militärsiedlung Higla. Am 13. August erreichte die 39. Armee Solun und Wanyao und betrat das Zentrum der Mandschurei. Auf dem rechten Flügel stellte der Befehlshaber am 14. August eine Kampfgruppe aus der 94. und der 293. Schützendivision sowie zwei selbstständigen Artillerie- und Maschinengewehrbrigaden zusammen, um die verbliebenen japanischen Kräfte zu zerschlagen. Die Gefechte im Befestigungsraum Haila dauerten bis zum 17. August. Danach war die Garnison vernichtet und über 3.800 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Am 14. August standen Verbände der 39. Armee, die entlang der Eisenbahn vorstießen, noch etwa 40 Kilometer vor Baichen. Die 17. Armee nahm Lamkure-Suma, richtete sich auf Dabanshan aus und rückte bis zum 15. August weiter in Richtung Chifeng vor. Ganz rechts durchquerte die mechanisierte Kavalleriegruppe unter Generaloberst Pliew das Wüstengebiet der inneren Mongolei auf Dolonor und die Große Mauer zu. Dort sollte die Verbindung mit der 8. Marscharmee Chinas hergestellt werden. Diese Kavalleriegruppe bestand aus sowjetischen Einheiten, der 59. Kavalleriedivision, der 43. Panzerbrigade sowie der 25. und 27. motorisierten Schützenbrigade und aus Truppen der Volksarmee der Mongolischen Republik, der 5., 6., 7. und 8. Kavalleriedivision, der 7. Panzerbrigade und dem 3. Artillerieregiment. Die größte Sorge war die Versorgung. Dennoch besiegten die Verbände unter Pliew und Choibalsan die japanischen Kräfte bei Halung-Arshan, nahmen Dolonor und begannen am 15. August den Kampf um Changbai und Kalgan. Nach dem Überschreiten des Gebirges besetzte die 36. Armee am 17. August Boketu, Yalu und Shalantun. Am 19. August erreichte ihre 205. Panzerbrigade Chikihar, während andere Teile noch bei Haila kämpften. Trotz hartnäckiger Verteidigung fiel Haila am 18. August an die Rote Armee. Der schnelle Vormarsch der 6. Garde-Panzerarmee überdehnte die Nachschublinien auf bis zu 700 Kilometer. Munition und Treibstoff trafen nicht mehr rechtzeitig ein. Auf der Linie Lubei, Tukwan, mussten die Panzertruppen fast zwei Tage pausieren. Kurzfristig wurde entschieden, die vordersten Einheiten aus der Luft zu versorgen. Am 15. August setzte die 6. Gardepanzerarmee ihren Angriff auf Shenyang und Changchun fort. Dahinter folgte die 53. Armee unter Generaloberst Managarow als zweite Staffel mit dem 18. Gardeschützenkorps, dem 49. und dem 57. Schützenkorps. Mitte August kämpfte die mechanisierte Kavalleriegruppe Pliew bereits in der Gegend von Kalgan. Am 16. August schob sich die 53. Armee in eine rund 400 Kilometer breite Lücke, die zwischen der 17. und der 39. Armee entstanden war, und sollte das Gebiet von Kailu erreichen. Offensive der ersten Fernostfront. Die erste Fernostfront unter Marschall Kirill Mereskow bildete die östliche Hälfte der Zangenbewegung. Am 9. August überschritten Aufklärungsabteilungen der ersten und zweiten Fernostfront sowie der Transbaikalfront die Staatsgrenze, obwohl es häufig und stark regnete. Spezialeinheiten der Artillerie schlugen Schneisen in die Taiga, damit die Truppen vorankamen. Die 35. Armee griff nördlich des Tschankasees an. Ihre Soldaten überquerten die Flüsse Ussuri und Sungatscha und drangen am ersten Tag ungefähr 10 Kilometer in Richtung Mishan vor. Stark befestigte japanische Garnisonen wurden umgangen und mit eigenen Verbänden blockiert, die durch Artillerie unterstützt wurden. Einzelne Garnisonen leisteten bis zum 26. August Widerstand. Trotzdem stießen mobile sowjetische Kräfte innerhalb von 2 Tagen bis zu 75 Kilometer tief durch Berg- und Waldgelände vor. Die 9. Luftarmee sicherte den Vormarsch aus der Luft, griff die Befestigungen von Kutu, Pogranitschnaja, Dunin und weitere Siedlungen an und bombardierte Hutu, Changchun sowie Mudanjiang. Sowjetische Jagdflugzeuge beherrschten dabei den Himmel vollständig. Das Hauptziel der ersten Fernostfront bestand darin, sich bei Changchun und Jilin mit der Transbaikalfront zu vereinigen, um die Kwangtung-Armee zu spalten und abzuschneiden. Die 1. Rotbanner-Armee und die 5. Armee stießen rasch rund 100 Kilometer in die Mandschurei vor und griffen Mudanjiang an. Nach der Einnahme der Stadt sollten sie Kirin, Changchun und Harbin erreichen. Ein zweites Ziel betraf den linken Flügel mit der 25. und der 35. Armee. Diese Verbände sollten den japanischen Rückzug nach Korea verhindern und anschließend bis zum 38. Breitengrad auf der koreanischen Halbinsel vorrücken. Die 25. Armee marschierte in Richtung Hunshun und Antu, um danach die Häfen Ranan und Seishin zu besetzen. Ein Teil dieser Kräfte eroberte am 12. August den Hafen von Rasin. Das 26. Schützenkorps und die 257. Panzerbrigade erreichten den Fluss Mudanjiang und drangen in die gleichnamige Stadt ein. Die 5. sowjetische Armee durchbrach starke japanische Stellungen, nahm Mulin ein und griff Mudanjiang von Osten her an. Die japanische Führung wollte die Stadt als Sperrriegel nutzen, um ein Vordringen in das Zentrum der Mandschurei zu verhindern. Ihr Widerstand war so heftig, dass das 26. Schützenkorps Teile der Stadt wieder räumen und sich um 8 bis 10 Kilometer zurückziehen musste. Das sowjetische Kommando ordnete seine Kräfte neu und bereitete einen weiteren Angriff vor. Bis zum Abend des 14. August überschritten sowjetische Einheiten auch den Fluss Mulin, während die japanische 5. Armee schwere Verluste erlitt. Der schnelle Vormarsch über den großen Khingan, die Steppe der inneren Mongolei und mehrere große Flüsse führte die Rote Armee auf die mandschurische Ebene. Das japanische Oberkommando erkannte damit die drohende Niederlage der Kwangtung-Armee. Kapitulation der Japaner. Die Gefechte hielten ungefähr eine Woche an. Am 15. August sprach Kaiser Hirohito in seiner Rundfunkansprache Gyokuon Hoso zur Nation. Er verkündete die bedingungslose Kapitulation Japans und ordnete für den folgenden Tag einen Waffenstillstand in der Region an. Am 18. August befahl General Yamada per Funk den japanischen Truppen, den Widerstand einzustellen. Darauf kapitulierten viele Einheiten an der Front. Auch im stark befestigten Gebiet Hai La legten die Soldaten die Waffen nieder. Dort ergaben sich 3823 Soldaten und Offiziere. Am Morgen des 19. August landete ein sowjetisches Flugzeug mit einer Sondermission unter Oberst Artjomenko auf dem Militärflugplatz von Changchun. Der Offizier fuhr mit seinem Stab zum Hauptquartier der Kwantung-Armee. Gegen 11 Uhr setzte eine Luftlandetruppe von rund 500 Soldaten unter Gardemajor Avramenko auf demselben Flugplatz auf und sicherte das Gelände. Nach kurzen Verhandlungen unterzeichnete General Yamada die Kapitulationsurkunde der Kwantung-Armee. Auf Bitte des sowjetischen Kommandos wandten sich General Yamada und der Premierminister von Mandschukuo, Jinghui, per Rundfunk an die Bevölkerung und bestätigten die Kapitulation. Sowjetische Verbände waren zu diesem Zeitpunkt bereits tief nach Mandschukuo vorgedrungen. Fast ohne Widerstand eroberten sie am 20. August Mukden, Xinjing und Chikihar. Zur gleichen Zeit nahmen sowjetische Truppen und ihre mongolischen Verbündeten das Gebiet Mengjiang ein und besetzten rasch Hohhot. Ebenfalls am 19. August fassten sowjetische Fallschirmjäger in Mukden den geflohenen und bereits abgedankten Kaiser Puyi von Mandschukuo. Landungen in Korea, auf Sachalin und den Kurilen. Am 18. August leitete die Sowjetunion ihren Vormarsch mit mehreren amphibischen Landungen ein. Drei Operationen fanden im Norden Koreas statt. Eine weitere Landung erfolgte auf Sachalin und eine auf den Kurilen. Dadurch standen in Korea schon sowjetische Einheiten bereit, als die Hauptstreitkräfte eintrafen. Auf Sachalin und den Kurilen errichteten die Sowjets sofort ihre Hoheitsgewalt. Am 21. August besetzte die 22. Garde-Panzerbrigade gemeinsam mit Fallschirmtruppen die Stadt Dalian. Einen Tag später eroberte dieselbe Einheit Port Arthur. Die Brigade gehörte zum 5. Garde-mechanisierten Korps. Der Vormarsch auf dem Landweg durch Korea endete kurz vor dem Fluss Yalu, weil dort die Luftversorgung abbrach. Die Soldaten der 25. Armee unter General Tschistjakow kontrollierten nur vorübergehend den Norden der Halbinsel. Das Vorhaben, ganz Korea zu erobern, scheiterte, als Truppen der Vereinigten Staaten von Amerika am 8. September bei Incheon landeten. Die sowjetische Führung hatte zudem geplant, die Insel Hokkaido zu besetzen. Dieser Plan wurde jedoch nicht umgesetzt. Kriegsverbrechen. Viele japanische Siedler nahmen sich das Leben, bevor sowjetische Truppen ihre Gebiete eroberten. Die japanische Armee zwang einige Mütter, zuerst ihre Kinder zu töten und sich danach selbst zu richten. In manchen Fällen erschossen Soldaten der Armee die Kinder selbst. Verwundete Soldaten ließ man zurück. Berichte aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika meldeten, dass sowjetische Einheiten in der Mandschurei nach dem Fall von Mukden die Bevölkerung terrorisierten und Wohnhäuser anzündeten. Die sowjetische Führung soll ihren Soldaten 3 Tage lang Vergewaltigungen und Plünderungen gestattet haben. Die Kommunistische Partei Chinas habe sich darüber beschwert. Konstantin Asmolow vom Zentrum für Koreaforschung an der Russischen Akademie der Wissenschaften bestreitet diese Vorwürfe. Er verweist auf Gerichtsakten über Verfahren gegen Plünderer und andere Gewalttäter. Diese Dokumente deuteten seiner Ansicht nach darauf hin, dass das Ausmaß der Übergriffe deutlich geringer gewesen sei als in Deutschland. Ergebnisse. Die sowjetische Operation in der Mandschurei war erfolgreich. Gleichzeitig warfen amerikanische Bomber am 6. und 9. August 1945 Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab. Diese beiden Ereignisse zeigten der japanischen Führung, dass sie ihre Niederlage im Zweiten Weltkrieg nicht mehr abwenden konnte. Einige Historiker aus China und der früheren Sowjetunion betonen besonders den Verlust der Mandschurei. Ihrer Ansicht nach brach Japans Macht in China damit vollständig zusammen und dieser Verlust wurde zum entscheidenden, teilweise sogar wichtigsten Grund für die Kapitulation. Sie führen an, dass Japan erst nach der überraschend schnellen Niederlage seines letzten kampffähigen Armeeverbandes in der Mandschurei bereit war, sich zu ergeben. Nach der Besetzung diente die Mandschurei als Hauptquartier der Truppen von Mao Zedong. Diese Einheiten gingen 1949 als Sieger aus dem chinesischen Bürgerkrieg hervor. Der Erfolg von Mao verhinderte, dass Stalins Truppen dort feste Stützpunkte einrichten konnten, obwohl westliche Alliierte solche Positionen zugesagt hatten. Das gesamte Gebiet ging an die Volksrepublik China über. Vor ihrem Abzug bauten sowjetische Einheiten zahlreiche wertvolle Industrieanlagen ab, da die seit 1941 stark geschwächte Sowjetunion diese Güter dringend benötigte. Auf der Konferenz von Jalta vereinbarten die Alliierten, dass die Sowjetunion spätestens 3 Monate nach der deutschen Kapitulation in den Krieg gegen Japan eintreten sollte. Diese Verpflichtung erfüllte sie. Als Gegenleistung erhielt sie Sachalin, die Kurilen, Port Arthur und Dalian. Die Festlandsgebiete wurden 1955 an die Volksrepublik China übergeben. Die übrigen Gebiete sind bis heute Teil der Russischen Föderation, dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Benennung und militärhistorische Aufbereitung. Die militärhistorische Bezeichnung Operation Auguststurm erschien erstmals 1983. Der Militärhistoriker Lieutenant Colonel David Glantz aus den Vereinigten Staaten von Amerika verwendete sie als Titel einer Studie über den Konflikt. Die sowjetische Seite führte die Militäroperation offiziell als Mandschurische strategische offensive Operation. Veröffentlichungen, die die amerikanische Bezeichnung nutzen, können daher frühestens aus 1983 stammen.